dankbar für den Zuspruch aus diesem Lied, Herr, dass du uns gibst, dass wir wissen dürfen, dass wir in deiner Hand geborgen sind, uns nicht um alles selber kümmern müssen, sondern dass du hinter allem stehst, Herr, denn du bist gut. Amen. Wir hatten es eigentlich gar nicht abgesprochen, ne? Also das Lied Befiehle deine Wege haben sich die Player selber ausgesucht, aber es passt sehr gut. Auch zu dem, was mich heute bewegt, ne? Ihr habt gemerkt, viel von Schmerzen und Leid die Rede und so. Und in meinem Leben läuft auch nicht alles so, wie es immer soll. Wird den einen oder anderen vielleicht schocken. Ne? Da wird sagen, deine Sorgen möchte ich haben. Oder vielleicht auch beim Pastor muss es doch klappen. Ganz so ist es nicht. Ja? Es gibt also Situationen auch in meinem Leben, wo ich denke, das hätte auch anders laufen können. Ja? Wenn das Auto kaputt geht oder was weiß ich, das Essen nicht schmeckt oder irgendwas. Ne? Wenn man einen Termin verpasst und so, passiert mir auch mal. Und da gehen mir dann so ganz komische Gedanken durch den Kopf, weiß nicht, ob es euch auch so geht. Warum muss mir das passieren? Ja, warum muss mir das passieren? Ja, Herr, ich bin so viel für dich unterwegs und ich tue das und was weiß ich und bin hier jahrzehntelang Gemeindemitglied und so weiter, ne, und bin im Glauben treu und so, ne, und warum muss mir das passieren? Kennt ihr das, solche Gedanken? Ja, kommt schon mal vor, oder? Und dann schaue ich mir die Leute an, die so sich um Gott gar nicht kümmern und so, und dann geht es dann gut. Ja, mein Auto ist kaputt, deren Auto fährt und so. Ne? Sag ich, warum die und ich nicht? Ja, kommt schon mal vor. Und wäre es nicht ein besseres Zeugnis für die Welt, Jesus, wenn du so etwas von mir fernhieltest? Wenn ich sagen könnte, ich bin Christ, bei mir geht nie was schief. Wäre doch gut, oder? Was für ein Zeugnis. Nun wünsche ich meinen nicht-christlichen Nächsten nicht gerade entsprechende unangenehme Erfahrungen, ne? Das nicht, aber ich brauche das auch nicht. Und doch kommt es vor. Ne? Ich habe ein ziemlich drastisches Beispiel aus unserer gemeinsamen Lebensgeschichte von Christian und mir. Als unsere Tochter Joanna geboren war, schon ein paar Jahre her, ne? Aber das steckt noch so in mir drin, da hat sie eine Lungenentzündung bekommen, da war sie erst wenige Wochen alt, ich glaube so 3 oder 4 Wochen oder sowas. Ne? Also richtig, ne? Kleinkind so mit Lungenentzündung, ziemlich schwer. Und sie musste ins Krankenhaus und es war ganz schwierig, wird sie es überhaupt überleben? Und so in dem Alter ist das ja schwierig. Und Christiane musste mit ins Krankenhaus, sie wurde ja noch gestillt, Joanna und so. Und nun stand ich mit unserer großen Tochter, 2 Jahre alt, stand ich nun da, ne? Und konnte auch gar nicht besuchen am Anfang, das war ja noch so kurz nach der DDR, wegen der Ansteckungsgefahr auch und so. Und das war schlimm. Das war schlimm und besonders schlimm war es, wenn ich dann mit unserer anderen Tochter, mit der Josephine, auf den Spielplatz gegangen bin oder habt auf der Straße so Eltern gesehen mit ihrem Kinderwagen und gesehen, warum geht es denen so gut und warum habe ich das jetzt hier an der Backe? Kennt ihr sowas? Ja, das war nicht schön. Ja. Und da kann man sich schon mal fragen, ich habe mich da gefragt, warum passiert mir sowas, beziehungsweise wieso passiert uns sowas? Ja, warum sind die sich um dich, Jesus, nicht kümmern, besser dran als ich? Ich weiß, das klingt ziemlich egoistisch, ja, aber manchmal kann man sich gegen solche Gedanken kaum wehren. Ja, und das kommt dann schon mal vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, wer auch solche Erfahrungen gemacht hat. Ja, wie geht man mit sowas um? Wo sind da die schönen Verheißungen, ja, die uns im Wort Gottes auch zugesagt werden? Ja, solche Fragen tauchen dann schon mal hartnäckig auf, wenn mal wirklich Dinge richtig schief laufen. Wir sind da nicht die Ersten, die sich damit herumschlagen. Das tröstet mich dann immer wieder ein bisschen. Ja, schon die Menschen im Alten Testament war das offensichtlich nicht unbekannt. Ja, wieso läuft es nicht so, wie wir uns das wünschen? Wir sind doch dein Volk. Und dazu möchte ich gern mit euch eine Aussage von Gott anschauen. Ja, im 2. Buch der Chronik steht die im Kapitel 7. Ja, ich lade ein, dass ihr die Bibel mit aufschlagt, weil der Text hier, den ich anwerfe, der verschwindet dann auch wieder. 2. Buch Chronik, Kapitel 7, Verse 13 bis 15. Und da spricht Gott, wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten, oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und meine Ohren nicht vor seinen Bitten verschließen. Wort des Herrn. Die Verheißung, die ja in diesen Versen enthalten ist, die ist uns vielleicht geläufig. Ja, wir haben sie wahrscheinlich schon mal auf einer Grußkarte gesehen oder geschenkt bekommen und wir hören sie gern. Dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ja, so nach Luther sind es vielleicht ein bisschen geläufiger, diese Übersetzung. Gott hat also ein Ohr für unsere Sorgen. Das dürfen wir da mitnehmen, oder? Gott hat ein Ohr für unsere Sorgen. Ja, er kann und er will uns helfen und unser Leben in Ordnung bringen. Das ist sein erklärter Wille. Ja, da ist ja nichts dagegen zu sagen, das hören wir gern, das baut uns auf, das macht uns Mut. Allerdings weiß ich eben nicht, wenn man so eine Verheißung liest, ob wir dann immer alles wahrnehmen, was darum geschieht. Also den Vers auch schon mal gehört haben, der davor steht. Ja, und der also direkt vor dieser Verheißung hinweist. Ja, wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten und wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse. Boah. Oder? Haben wir das schon mal gelesen? Ist es nicht so geläufig, oder? Also mir jedenfalls war es das nicht. Ja. Da ist ja von absolut lebensbedrohlichen Katastrophen die Rede. Ja, das ist ja nicht so ein kleines Malheur, wie wenn die Finanzen in diesem Jahr mal nicht zum dritten Urlaub reichen oder am Samstagabend das Brot schimmelig ist. Damit können wir ja vielleicht umgehen. Aber hier geht es also wirklich um Lebensbedrohliches. Ja, zur Zeit Salomos, daher stammt ja diese Aussage, wenn da die Regenzeit ausfiel und die Heuschrecken alle Felder leer fraßen, da ging es um Hungersnot. Da war die Frage, wer stirbt zuerst? Die Kinder, die Alten? Ja, welche Nachbarn werden kommen und werden uns mit der Keule erschlagen und unsere Vorräte nehmen? Das waren die Fragen. Die haben ja von der Hand in den Mund gelebt. Was sie nicht geerntet haben, konnten sie auch nicht essen. Ja, das wäre so, als ob uns heute Superinflation und Massenarbeitslosigkeit bei gleichzeitig leeren Supermärkten angekündigt würden. Der Herr sagt, ich schicke das. Gott spricht auch von Pest hier, ne? Also von Krankheiten, die er in sein Volk schicken wird. Ne? Wir hören ja heute das Wichtigste ist Gesundheit. Ne? Hört man mal, Geburtstagswunsch, ne? Hauptsache gesund bleiben. Ne? Angelika haben sie schon auch gesagt, Hauptsache gesund bleiben, das ist wichtig. Aber jetzt stellt Gott das in Frage. Ja, mit dieser Aussage stellt Gott das in Frage. Und nicht nur das, sondern vielmehr noch, er spricht davon, dass er all diese Katastrophen senden wird. Oha. Und nicht nur zu den Heiden. Das könnte man vielleicht noch verstehen. Die sollen es endlich mal lernen, von wem es alles kommt. Nein, hier steht, auch in meinem Volk wird das sein. In meinem Volk. Die Frage ist, passt das in unser Bild, ja, das wir von Gott haben, vom liebenden Vater, der alles so schön macht, damit wir uns wohlfühlen können und damit alles gut läuft? Also habe ich mich schon mal gefragt. Ne? Aber hier steht's. Ja? Gott offenbart sich so an dieser Stelle. Ihr habt doch alle schon mal das Lied gesungen, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, oder? Mit Begeisterung nehme ich an. Gott hält auch die Katastrophe in seiner Hand, das dürfen wir nicht vergessen. Gott hält auch das in seiner Hand, was nicht so gut läuft. Er ist nicht der Wunscherfüllungsautomat, ja, nach dem Motto, Gebet oben rein, Wunscherfüllung unten raus. Das müssen wir dann schon mal hören. Ja. Wie kann Gott das zulassen? Das ist so eine Frage, die dann schnell mal aufkommt, nicht nur bei Leuten, die fern von Gott sind, sondern manchmal auch bei uns. Wie kann Gott das zulassen? Habe ich bei der Waltraud Prunk gedacht. Ja, wir haben sie ja jetzt beerdigt. Und ich kannte sie ja auch etwas, eine liebe Frau, ihr Leben lang engagiert für die Gemeinde und bekommt am Ende ihres Lebens Hirntumore, ja, mit Schmerzen, die nicht auszuhalten waren. Wie kann Gott das zulassen? Es geht also um das Problem, wieso geschehen auch Menschen, ja, und wir sehen hier auch gerade auch Menschen, die zu Gott gehören, solche schlimmen Sachen. Finden wir da eine Antwort? Gibt uns Gott eine Antwort? Vielleicht erklärt sich es ein wenig, und wir wollen mal so beginnen, indem wir daran denken, dass diese Worte, die Gott hier spricht, bei der Einweihung des ersten Tempels gesagt werden. Also unter Salomo, der hat ja den Tempel gebaut und so. Und es geht um die Tempeleinweihung. Der Herr hat den Tempel erfüllt mit seiner Nähe, ganz sichtbar, erfahrbar. Kann man gerne nachlesen im 2. Chronik 6 auch und 7. Und das ist ja die Gelegenheit gewesen, den Bund zwischen Gott und seinem Volk, also dem Volk Israel, zu dem wir ja auch heute durch Jesus geistlich gehören dürfen, zu erneuern. Das war eine Bundeserneuerung, diese Tempeleinweihung. Und ein Bund ist ja etwas Bindendes. Ja? Im Bund verpflichten sich die Partner, ja, für den anderen da zu sein. Ja? Und ihn zu begleiten und ihm zur Seite zu stehen. Also da war es ja so, Gott war der Seniorpartner, das Volk war der Juniorpartner und so. Ein Bund ist was Verpflichtendes. Ja, in allen Situationen des Lebens. In allen Situationen des Lebens. Ich erinnere gern an den Spruch, den ich als Pastor zur Trauung dann auch dem Brautpaar zuspreche. In guten wie in bösen Zeiten. Stimmt's? In guten wie in bösen Zeiten. Ein Bund ist immer eine Sache in guten und in bösen Zeiten. Also ist die Frage, wie und wann erweist sich wahre Treue? Wie und wann erweist sich wahre Liebe? Wenn alles perfekt läuft, da ist es leicht, oder? Jemanden zu lieben, wenn alles perfekt ist. Ja, seinen Partner zu lieben, wenn er jung und knackig ist, leistungsfähig, Geld nach Hause bringt. Aber ist das nicht eher Gewohnheit? Ne, geht es ja nicht eher um Gewohnheit? Wahre Liebe und Hingabe zeigen sich doch erst, wenn es wirklich schwierig wird. Dann zeigt sich, ist es wahre Liebe oder war es Zweck? Ja, wenn zwei Partner diese schwierigen Zeiten gemeinsam durchstehen können, ja, dann ist wahre Treue. Und nicht, wenn nur jeder an sich denkt und sagt, wenn es mal gerade nicht so läuft, dann mache ich einen Hirsch hier. Die Frage ist, wie kommt man aus so einer Denke heraus? Ja, es geht immer um meinen Vorteil. Ja, wie kommt man da heraus? Ja, wie bekommt man das heraus, was wahre Liebe und wahre Treue ist? Eigentlich nur, indem man Schwierigkeiten durchmacht. Ja, also wer verheiratet ist, der wird das kennen. Also wer ein paar Jahre verheiratet ist, vielleicht ein paar Jahrzehnte, der wird das kennen. Wahre Liebe erweist sich, ja, wenn es mal ein bisschen Knatsch gibt. Da erweist sich das. Treue. Und bei Gott und seinem Volk ist das auch so. Wahres Vertrauen und wahrer Glaube zeigt sich erst, wenn es mal richtig eng wird. Wenn eigentlich menschlich keine Wege mehr da sind. Ja, und das ist eine Frage auch an uns. Von wem erhoffst denn du deine Versorgung, wenn das Bankkonto leer ist? Wer gibt dir das Nötige zum Leben, ja, vielleicht auch deine Identität, wenn du deine Arbeit verloren hast? Wenn jemand gesagt hat, ich will dich hier nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das mache ohne sie, aber ich versuche es ab morgen mal. Wer ist die Quelle deines Lebensmutes und deiner Fröhlichkeit, wenn Krankheit in deinem Leben plötzlich auftaucht? Zu wem gehst du da? Wem hältst du dann die Treue? Wisst ihr, unser Problem ist als Mensch, als Mensch, dass wir gern aus unseren Rechten leben. Ja, wir leben gern aus unseren Rechten. Menschen und ganze soziale Gruppen fordern ja heute ständig Rechte ein. Ne? Rechte auf Versorgung, ja? Ich habe ja Anspruch auf Arbeitslosengeld oder sowas. Ne? Auch Recht auf Anerkennung. Ja? Jede Mindergruppe kommt heute und muss anerkannt werden. Und es wird eingefordert. Ja? Recht auf persönliches Glück. Und das prägt auch uns. Ja, ich merke das an mir auch. Das prägt uns. Ja? Ich habe ja Rechte. Und vielleicht prägt es auch unseren Glauben, Herr, ich habe dir doch mein Leben gegeben, da habe ich doch das Recht, dass du dich um mich kümmerst und alles so machst, wie ich das gern hätte. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber prüf das doch mal ganz ehrlich, ob da nicht so ein Fitzelchen Wahrheit dran ist. So ein Fitzelchen Wahrheit. Ja, vielleicht geht das sogar in die Richtung, warum glaube ich überhaupt, wenn mir es nichts bringt? Und Fakt ist ja, manche Probleme hätten wir gar nicht, wenn wir nicht glauben würden. Kündigen wir den Glauben auf, kündigen wir das Vertrauen auf Gott auf, wenn unser Leben mal nicht so läuft, wie wir es gern hätten, wenn Dinge da sind, ja, wo man gesagt hat, das hätte ich auch lassen können. Eins steht fest, Gott nimmt sein Volk nicht aus Schwierigkeiten heraus. Ja, wie die Menschen, die ihn nicht kennen, sind auch wir dem ausgesetzt, was Gott in diese Welt hineinlegt. Und dazu gehört es eben auch, dass es Schwierigkeiten und Katastrophen gibt. Ja, im Englischen wird es so schön ausgedrückt, shit happens. Es ist ja nicht immer alles Strafe Gottes. Dinge passieren einfach. Gott lässt Dinge manchmal einfach zu. Ja, und das hat etwas damit zu tun, dass wir ja noch nicht in der vollkommenen Welt leben, sondern dass wir in einer Welt leben, die von Sünde gezeichnet ist. Ja, und dass da eben diese Dinge vorkommen. Ja, das, was wir an Schwierigkeiten und hier in dieser Welt durchleben, das soll und darf uns ja nach Gottes Hilfe fragen lassen. Ja, Gott lässt Schwierigkeiten zu, damit wir nach seiner Hilfe fragen. Damit wir zu ihm kommen. Damit wir nicht sagen, das kriege ich alles selber hin. Und dass wir Sehnsucht haben nach dieser ewigen Vollkommenheit. Ja, mir fällt das immer auf, wenn ich auch mit älteren Leuten zu tun habe. Ich bin ja auch in den Altersheimen unterwegs und so. Und so junge Leute, ne? Was denken die an der Ewigkeit? Läuft doch alles, oder? Ja, ich kriege alles hin und so. Aber wenn du alt wirst und da versagt dieses und jenes, da sind Schmerzen, Dinge, die nicht mehr weggehen und so. Und da kriegst du Sehnsucht, ich will beim Vater sein, oder? Ich will beim Vater sein. Denn das, was uns umgibt, ist nie das Letzte, sondern das Beste, das kommt noch. Und Gott möchte uns, diese Sehnsucht möchte er in uns wecken. Und so ist eigentlich jede Not und jede Schwierigkeit, ja, eine Erinnerung daran, von wem eigentlich alles kommt, das unser Leben normalerweise hier bereichert. Und manchmal merken wir es erst, wenn es fehlt, oder? Ich meine, wenn du gesund bist, ja, da gibt es so ein Sprichwort, ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen. Kennt ihr das? Ja, da merkst du erstmal, das, was so selbstverständlich ist, das ist ein Geschenk von Gott eigentlich. Das ist eine Erinnerung. Schwierigkeiten sollen uns aufmerksam machen, uns in allem auf Gott zu verlassen und unsere Hilfe immer und jederzeit von ihm auch zu erwarten. Da geht es auch nicht um Gottes Ego, das alles soll von mir kommen, sondern es geht darum, dass Gott die einzige und wahre Hilfe ist, die wirklich zum Leben führt. Das sollen wir lernen. Das können wir lernen. Ja, hier in dieser Welt und dann auch darüber hinaus. Und deshalb weist Gott seinem Volk einen Weg, wie es leben kann, auch wenn es ihm manche Schwierigkeiten zumutet. Ja, Leben in Schwierigkeiten. Und da ist es sicher gut, wenn wir genau hinhören, was er sagt. Und ich lese das nochmal nach der Elberfelder Übersetzung. Ja, wenn sie sich demütigen, also sein Volk, ja, vor Gott demütigen und beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen um, dann werde ich vom Himmel her hören. Das ist die Verheißung, ich werde vom Himmel her hören. Aber es sind eben auch einige Bedingungen, ja, auf was Gott erachtet. Wie gesagt, das Volk Gottes ist den Ereignissen, den Katastrophen der Welt genauso ausgesetzt wie alle anderen Völker und Menschen. Ja, deswegen wird eben zum Beispiel auch mal ein Gemeindehaus im Ahrtal weggespült. Da haben wir uns vielleicht auch gefragt, wie kann denn sowas sein? Klar, Katastrophe, aber ein Gemeindehaus, ne? Ist den Baptisten passiert dort. Ja, also das gibt's. Ja, es ist furchtbar, aber das gibt's. Aber das Volk Gottes hat auch Möglichkeiten, diese Katastrophen zu überwinden und Gott nennt sie hier. Und ich kann vier Hinweise in diesem Vers entdecken und wir gucken sie uns mal kurz an. Das erste ist, Gottes Volk soll sich demütigen. Ja, demütigen, das ist jetzt kein devotes Knierutschen. Ja, Demut und Demütigen, das hat so einen ganz negativen Klang in unserem Sprachgebrauch. Aber das muss gar nicht sein, denn demütigen heißt, also sich zu demütigen heißt anzuerkennen, dass man aus eigener Kraft die Situation nicht selbst bewältigen kann. Demütigen heißt das, sich unter die Hand Gottes zu geben. Sagen, Herr, meine Hilfe muss von dir kommen, weil ich es alleine nicht hinkriege. Das ist damit gemeint. Wir brauchen Hilfe. Wir sind auf Hilfe angewiesen. Und wann merkt man das am meisten? Wenn es gut läuft? Ne? Das merken wir, wenn es mal wirklich eng wird. Wenn was fehlt. Und vielleicht sagen, da habe ich schon Recht drauf oder was, ne? Aber Gott hat das Recht, auch mal was wegzunehmen, damit wir lernen, wir sind auf Hilfe angewiesen. Und da haben wir als Menschen ja oft ein Problem, Männer übrigens mehr als Frauen. Das fängt schon bei dem Problem an, mal nach dem Weg zu fragen. Ne? Kennt ihr das noch, wo es noch keine Navis gab? Ne? Christian immer, frag doch mal. Ich sage, nee, das kriege ich schon hin. Das fällt uns schwer, um Hilfe zu bitten. Das müssen wir lernen. Ja, wir wollen das alles am liebsten selbst regeln. Ja, wir sind ja wer. Und wenn es dann mal gar nicht geht, wir merken, Hilfe brauchen wir schon, dann wollen wir gern Hilfe unserer Wahl, ne? Das war das Problem im alttestamentlichen Israel, deswegen besteht Gott hier auch so drauf. Ja, bei Israel, die holten sich oft Hilfe bei anderen Völkern. Ja, wurden sie also von Ägypten bedroht, dann sind sie sofort nach Damaskus gerannt, dann könnt ihr nicht mal mit eurem Herr kommen und so, ne? So, und dann, wenn dann Damaskus mal irgendwie die Grenzen verletzt hat, dann sind sie zu den Assyrern gegangen, so, könnt ihr nicht mal hier und so, ne? Und wenn die Assyrer sie dann übergriffig waren, dann holten sie sich dann in Ägypten aus. Geklappt hat das alles nie. Im Gegenteil. Gott hat immer gesagt, das ist der falsche Weg. Wo liegt denn eure Hilfe? Wo liegt unsere Hilfe als Volk Gottes? Wo liegt unsere Hilfe? Beim Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, oder? So könnte man sagen. Und das sollen wir lernen, das müssen wir lernen. Das Volk Gottes soll sich Gott gegenüber demütigen und seine Hilfe alleine vom Herrn erwarten. Das gilt auch für uns heute. Wisst, wir haben so viele Hilfsangebote, Smava, sagt euch das was? Wenn du mal gar keinen Kredit kriegst, ne? Smava macht was. Was dann hinten herauskommt, ne? Du hast ja trotzdem Schulden, danach fragt niemand. Woher kommt unsere Hilfe? Der Himmel und Erde gemacht hat. Gut. Und dieses Demütigen ist ja dann auch gar nicht peinlich, oder? Es ist nicht peinlich, denn wer kann uns denn wohl besser helfen als der Schöpfer dieser Welt? Wir können doch froh sein, dass wir ihn kennen und dass wir einen Draht zu ihm haben, dass wir ihn fragen können und er hilft gern. Wir fragen nicht gern, das ist unser Problem. Gott hilft gern. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, der Vater im Himmel weiß ja, was wir brauchen. Ja, wozu muss man ihn dann noch bitten? Aber auch da hat sich das ergänzt. Befiehl du deine Wege. Paul Gerhardt, ist das nicht ein toller Mann gewesen? Was hat er geschrieben in seiner zweiten Strophe von diesem Lied? Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es will erbeten sein. Gott weiß, was wir brauchen. Aber wir müssen lernen, dass unsere Hilfe beim Herrn ist. Und deswegen möchte er gern, dass wir ihn bitten. Das Zweite, ne? Gott fordert in unserem Wort hier, was wir hier haben, das gemeinsame Beten. Ja, es geht hier um die Tempelweihe und das Volk soll sich also im Tempel versammeln und soll vor Gott beten. Ja, der Tempel soll der Ort sein, wo sich das ganze Gottesvolk versammelt, das ist die Vorstellung dahinter, um bei Not und bei wichtigen Anlässen gemeinsam vor Gott zu stehen und die gemeinsamen Anliegen in brüderlicher Einheit vor ihn zu bringen. Diese Einheit als Volk Gottes, das gemeinsame Stehen vor ihm, das ist Gott wichtig. Das merken wir durch die ganze Bibel hindurch. Ja, Gott ist jetzt nicht der Erfinder der Individualität. Er hat Freude daran, wenn sein Volk gemeinsam vor ihm steht und bittet. Da liegt eine besondere Verheißung drauf. Ja, das sehen wir schon. Also Gott schließt ja einen Bund zwischen sich und seinem Volk. Er schließt den Bund nicht zwischen sich und Salomo und zwischen sich und Asaja und zwischen sich und Benaja und zwischen sich und noch einen. Und sagt mal geguckt, wie die alle hießen, oder? Er schließt einen Bund mit sich und seinem Volk. Das ist übrigens im Neuen Testament durch das Blut Jesu ganz genauso. Jesus schließt keinen neuen Bund zwischen mir und ihm und dir und ihm und Markus und ihm oder sonst wem, sondern Jesus hat einen neuen Bund in seinem Blut zwischen seinem Leib und ihm. Stimmt das? So ist es, so steht es da. Wir sind Teil des Ganzen, des Leibes. Und Gott hat Freude daran, wenn die Gemeinde sich versammelt vor ihm und ihm ihre Anliegen bringt. Und so hat das gemeinsame Gebet eine besondere Verheißung. Das wertet das persönliche Gebet überhaupt nicht ab. Ja, aber wisst ihr, was uns da herausfordert bei diesem gemeinsamen Gebet? Dass wir die Einheit suchen sollen und müssen. Wir müssen uns ja einigen. Was wollen wir denn von Gott wirklich? Was ist uns wirklich wichtig als seinem Volk, als seiner Gemeinde? Da müssen wir aufeinander hören, da müssen wir miteinander kommunizieren, da müssen wir in Beziehung miteinander sein. Und das will der Herr. Und das ist ja ganz normal. Wir haben 4 Kinder. Manche haben mehr, manche nicht so viel. Und was will ich als Vater, was wollen wir als Eltern? dass unsere Kinder miteinander im Frieden leben, oder? Dass wir Familienfeste feiern können, wo alle fröhlich zusammen sind, wo kein Streit ist. Ja, oder das wollen wir. Und das will Gott auch. Gott möchte seine Kinder versammeln vor sich, dass sie in Einheit, ja, dass sie Einheit finden, um ihn das zu bitten, was wirklich wichtig ist. Und wenn das Volk das macht, da sind wir ja, dann will ich vom Himmel her hören, sagt der Herr. Können wir drüber nachdenken. Als drittes spricht Gott an, dass sein Volk sein Angesicht suchen soll. Also in dieser Einheit soll Gott sein Angesicht suchen, soll das Volk Gottes Angesicht suchen. Ja, das heißt auch nicht nur, da haben wir einen Pastor, der soll das Angesicht suchen, der sagt, was er da gesehen hat. Oder was weiß ich, der hat eine besondere Gebetsbegabung und der kann uns dann sagen. Und so, ne? Sondern das Volk Gottes soll Gottes Angesicht suchen. Man könnte vielleicht auch sagen, das Volk Gottes soll auf ihn schauen. Ja, wer den anderen anschaut, das geht uns ja bei Menschen schon so, wenn ich auf den anderen, ich kann mit jemand reden, weißt du, mit meinen Gedanken sonst wo und sagen, okay, schön, was du erzählst. Aber wenn ich den anderen anschaue, ne, dann nehme ich etwas von seiner Persönlichkeit wahr, oder? Dann merke ich, wie er reagiert auf das, was ich da sage. Ja, ich merke, was ihn bewegt, was ihn gleichgültig ist. Ich nehme etwas von seinem Wesen wahr. Ja, und das ist, als wenn jemand anschaut, erkennt man auch, was dem Gegenüber angemessen ist. Und so geht es beim Anschauen Gottes darum, sein Wesen zu erkennen, zu sehen, was ist Gott angemessen und was ist ihm wichtig. Und die Anliegen seines Volkes, die sollen nicht eigensüchtig sein, die sollen nicht ungerecht sein. Ja, lass bei uns die Sonne scheinen und auf der Nachbargemeinde soll es mal bitte regnen, wenn die Sommerfest haben. Wäre das Gott angemessen? Also da muss man ja gucken, wir können uns einig sein, um was wir Gott bitten, und diese Bitte kann ungerecht sein. Da müssen wir auf den Herrn schauen und sagen, Herr, was ist dir angemessen? Ja, wo schlägt dein Herz? Wo möchtest du hineinkommen? Wo möchtest du deine Hilfe hineingießen? Ja, auf ihn schauen. Die Bitten des Volkes sollen dem entsprechen, was Gott ist, nämlich Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Schönheit. Und als letzte Bedingung nennt Gott hier die Umkehr von den bösen, falschen oder eigenen Wegen, könnte man noch sagen. Dahinter steht sicher die Gefahr, und das Volk Israel ist ein paar Mal in diese Falle auch getappt, dass man in seiner Not zu jemandem geht, sich den Wunsch erfüllen lässt und dann Tschüss sagt und weitergeht. So ein THW-Syndrom, ne? Wenn eine Katastrophe kommt, holt ihr das THW und wenn es vorbei ist, ne, könnt ihr euch eure, ne, also mit Spenden habe ich da nicht am Hut. Das Volk Israel hat sich manchmal so verhalten. Auch wir manchmal vielleicht, ne? Also es geht darum, dass man nicht einfach Hilfe in Anspruch nimmt und danach wieder seine eigenen Wege geht, einfach weitermacht wie bisher. Denn das ist undankbar dem Helfer gegenüber und wird wahrscheinlich die nächste Katastrophe führen, weil sich mein Verhalten ja nicht ändert. Wer Gott begegnen will, wer sich darauf einlässt, der sollte damit rechnen und einverstanden sein, dass ihn diese Begegnung verändern wird. Das Volk Gottes soll durch die Begegnung mit dem Herrn verändert werden, soll bereit sein dafür, seine Wege zu gehen. Nicht zu sagen, okay, wenn es mal eng wird, ne, deine Hilfe gerne, aber dann gehen wir den Weg, der uns interessiert. Es geht um Beziehung, nicht um Notfallhilfe. Wenn ich mit jemandem in Beziehung bin, dann verändere ich mich. Deswegen werden sich alte Ehepaare immer ähnlicher. Ist das schon mal aufgefallen? Das ist wirklich statistisch so, ne? Alte Ehepaare werden sich immer ähnlicher, weil sie sich aufeinander einlassen, ne? Weil sie miteinander kommunizieren, weil sie in Beziehung leben, ja, und sich ähnlicher werden. Und das sollte das bittende Volk, ja, hier das Volk Israel, heute auch wir als Gemeinde, erkennen und wollen. Gott möchte uns in der Begegnung mit ihm formen und verändern und seine Wege leiten. Und nicht, dass wir über die Hilfe hinaus und sagen, ich mache doch, was ich will. Und dann ist er gern bereit zu hören und zu helfen, denn nur das bringt ja auch wirkliche Hilfe. Es geht ja gar nicht darum, dass Gott sagt, ich habe einen Willen, die vier Punkte und dann ist alles gut, sondern das hilft uns ja, wenn wir uns an diese Dinge halten. Denn wenn wir nicht verändert werden, dann werden wir nicht am Ziel ankommen, oder? Sagt, gebt mir da recht. Wenn wir nicht verändert werden, werden wir nicht am Ziel ankommen. Wir müssen in das Bild Jesu hineinverwandelt werden, als Gemeinde, als Ganzes. Ne? Natürlich jeder individuell auch. Ja, sonst, deswegen ist das, was Gott hier sagt, nicht, sag, du musst das, sondern das ist ein Hilfe, also wie ein Geländer. Ne? Wenn wir das tun, dann sind wir auf dem Weg mit Gott und dann werden wir am Ziel ankommen. Gott ist gern bereit zu hören und zu helfen und das verspricht er hier auch an anderer Stelle. Jesus sagt mal in Lukas 11, Vers 10, wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Was für eine Verheißung. Auch sie sind auch ein bisschen daran gebunden, ob wir uns auf das einlassen, was Gott wichtig ist. Nun könnte der Eindruck entstehen, ja, dass das gemeinsame Gebet immer dann wünschenswert und notwendig ist, wenn uns so Probleme richtig auf den Nägeln brennen. Also, ja, ich erinnere mal, es ging ja hier um die Ankündigung von Dürre und Heuschrecken und von Krankheiten. Ne? Am Mittwoch war ich in Penich und so, da mache ich da so einen kleinen Kurs. Und da sagte mir eine Schwester, waren wir auch bei dem Thema, eine Schwester, früher gab es den Spruch, Not lehrt beten. Kennt ihr das noch? Not lehrt beten. Das war so nach dem Krieg, da waren die Kirchen ja auch voll. Ne? Nach dem Krieg war so Not lehrt beten. Da ist natürlich was dran. Und es ist ja auch schön, wenn wenigstens Not zum Beten führt. Ja, unser Problem ist ja vielleicht auch, dass wir manche Not, auch die Not der Gemeinde, gar nicht mehr wahrnehmen als Not. Kann auch sein, ne? Aber Gebet und vor allem das gemeinsame Gebet als Gemeinde, dem Volk Gottes hier vor Ort, sind wir ja, das ist über die Not hinaus segens- und wünschenswert und angesagt. Es ist ein Ausdruck des Gesunden, einer gesunden und einer tiefen Beziehung zu unserem Herrn und untereinander, wenn wir gemeinsam zum Gebet zusammenkommen. Das ist wie so ein Gesundheitsindex. Ja, Health Indicator heißt das jetzt ganz neudeutsch. Wie ist das Gebetsleben einer Gemeinde? Daran sieht man, wie ist seine Beziehung zum Herrn, wie sind die Beziehungen untereinander. Ich erinnere daran, dass die Einheit und die Einmütigkeit seines Volkes Gott ein ganz besonderes Anliegen ist oder sind. Besonders eindrucksvoll, Psalm 133, kennt ihr vielleicht auch, siehe, wie gut und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind. Also schöner kann man es kaum ausdrücken, oder? Also Schwestern sind da mit dabei, ja, nehme ich jetzt mal mit rein. In Eintracht zusammen sind, das ist dem Herrn eine Freude. Ja, gemeinsames Sein vor dem Herrn hat nicht nur mit Not etwas zu tun, sondern es ist ein Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu. Es ist ein Wesensmerkmal. Die meisten werden wissen, dass die erste Gemeinde in Jerusalem von vier Dingen geprägt war. Ja, mit denen ich den Taufkurs durchgegangen bin, wissen das, Apostelgeschichte 2, ja, vier Dinge. Und eins davon war das gemeinsame Gebet. Sie blieben aber beständig im Gebet. Es war die Grundlage, dieses gemeinsame Gebet war die Grundlage für die vielen kraftvollen Wirkungen, von denen wir da hören. Gemeindewachstum, ja, soziale Ausstrahlung, Geisterfüllung, die Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis und vieles mehr. Hat es übrigens nicht vor Verfolgung bewahrt, ne? Das wollen wir auch mal festhalten, nicht vor Verfolgung bewahrt, aber die Verfolgung war segensreich, weil dadurch die Gemeinde sich vervielfältigt hat. Ne? Also das gemeinsame Gebet ist das Fundament, damit eine Gemeinde gesund wird und sich gesund entwickeln kann. Aber, und das fällt auch auf, sie beteten nicht deshalb gemeinsam, weil sie was von Gott wollten, weil sie sagten, wenn wir das tun, da kriegt man was. Das war nicht ihr Antrieb. Das gehörte einfach zu ihrem Wesen. Sie waren gern zusammen. Die waren sogar jeden Tag zusammen. Trafen sich im Tempel, beteten zusammen. Ja, es gab für sie nichts Schönes, als Mensch, hoffentlich ist die Arbeit bald vorbei, da kann ich hier zu meinen Geschwistern. Ne? Und da freue ich mich schon, mit denen gemeinsam zu beten. Ja, und mir geht's heute so schlecht. Ne? Oh, hoffentlich bin ich bald zusammen, da können meine Geschwister für mich beten. Wisst ihr, wir haben oft das Problem, oh, mir ist heute nicht so gut, da gehe ich nicht in die Gemeinde. Das ist eigentlich falsch. Mir geht's heute nicht so gut, deswegen muss ich gerade, ich muss in die Gemeinde. Weil da wird mich geholfen. Aber es ist eine Wahrheit. Ne? Sie waren gern zusammen und sie waren gern zusammen vor ihrem Herrn. Das war einfach eine ganz besondere Erfahrung, ein Erlebnis, wo Kraft ausging und wo sie Erlebnisse gemacht haben mit Gott. Da muss ich sagen, Mensch, das hat richtig reingehauen. Das hat mich richtig aufgebaut und uns als Gemeinde. Zwei schöne Hinweise, ja, die unseren Blick aufs gemeinsame Gebet vielleicht positiv verändern können, möchte ich zum Schluss noch weitergeben. Der Apostel Judas erinnert seine Gemeinde in seinem Brief daran, was das Gebet bewirken kann. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch Also, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Ich lese es nochmal. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Wenn wir zusammenkommen, zusammen beten, dann werden wir erbaut. Das ist nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt die Stunde, weißt du, da labert einer rum und da muss ich, ja, und froh, wie ich zu Hause bin. Sondern ich darf hinkommen und der Herr wird mich erbauen, wir werden einander erbauen, jeder hat etwas. Wir singen zusammen, wir sprechen uns Dinge zu, ja, wir beten füreinander, wir beten miteinander, wir bringen die Dinge vor Gott, die ihm wichtig sind, die er tun will und die er nicht tun wird, wenn wir sie nicht erbitten. Das haben wir ja gelernt. Und wir werden erbaut als Gemeinde und als Einzelne. Wäre das nicht schön? Gebt mir mal ein Nicken. Das wäre doch schön, erbaut zu werden. Gebet aus Glauben und im Geist Gottes erbaut mich. Das heißt, ich werde gestärkt, mein Glaube kann sich entfalten, ich bekomme Kraft für den Alltag, ne, wofür mich auch Jesus errettet hat für den Auftrag. Ich bekomme die Kraft, auch Schwierigkeiten durchzustehen mit einem Lächeln, zu sagen, Herr, schön, dass du Schwierigkeiten gibst. Jetzt ist der Moment, dich erfahren zu können. Das wäre schön, oder? Können wir haben. Und zusätzlich erbaue auch ich andere, das ist ja auch wichtig. Ja, wenn ich da nicht dabei bin, dann fehle ich. Dann werden die anderen nicht durch mich erbaut. Schade. Können wir darauf verzichten? Kann ich darauf verzichten? Ich denke eigentlich nicht. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Der Herr ist unter uns, ja, und ich bin nicht da. Schade. Zusätzlich lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Boah. Ich bin über den Vers gestolpert, ich habe gedacht, Mann, ey, oder? Soll ich nochmal lesen? Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir dürfen im gemeinsamen Gebet vor Gottes Thron kommen. Und warum? Weil Jesus uns den Weg freigemacht hat. Andere können das gar nicht. Das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk, das ist etwas, was Gott uns schenkt. Wir dürfen zu ihm kommen, vor seinen Thron. Oh. Da ist der Trump aber nur Hampelmann dagegen, oder? Gottes Thron dürfen wir kommen, gemeinsam vor ihm stehen. Und ich weiß nicht, ob das immer so bewusst ist, ja, dass niemand anders Gemeinschaft haben mit dem Schöpfer aller Dinge, als wir, die wir durch Jesus zu ihm kommen können. Es ist ein Geschenk. Ich kenne kein Kind, das Weihnachten vor dem Baum sitzt und sagt, das Geschenk will ich nicht. Außer er weiß, was drin ist. Wenn es für einen Jungen hier so eine Puppe ist. Oder so. Aber Gott hat gute Dinge für uns, die sich lohnen auszupacken. Und er gibt uns das Geschenk. Komm zum Gebet zusammen und ich werde vom Himmel her hören. Halleluja. Und ich habe mir so vorgestellt, immer wenn wir zusammenkommen, ja, im Gebet, dann öffnet sich ein Raum der Gnade, ja, und der Gegenwart Gottes und der Barmherzigkeit. Ist uns das bewusst? So sagt es hier in der Hebräerbrief. Ja, lasst uns hinzutreten, wir freuen uns zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, hier in der Gemeinde, miteinander beten, dann öffnet sich ein Raum der Gnade und der Barmherzigkeit und ein Blick zum Thron Gottes. Das ist natürlich eine Frage, habe ich die Erwartung, wenn ich zum Gebet komme? Was habe ich für Erwartung? Weil ich es muss. Weil die anderen sonst blöde gucken, wenn ich nicht da bin. Dann kannst du zu Hause bleiben. Du darfst von Gott so viel erwarten, wenn die Gemeinde sich zum Gebet trifft und wenn sich der Raum von Gottes Barmherzigkeit und Gnade öffnet. Wer will das? Wer will Raum der Barmherzigkeit und Gnade? Wer will da eintreten? Seid mal ehrlich. Wer will das nicht? Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Chance. Ja, das kann man. Ich habe gesagt, das stellt das persönliche Gebet überhaupt nicht in Frage. Aber wir sehen es hier auch an anderen Stellen, dass das Gebet der Gemeinde eine besondere Verheißung auch hat, weil Gott an Einheit liegt, weil Gott auch Einheit schätzt, weil Gott auch Einheit schaffen will. Und wo kann er Einheit besser schaffen, als wenn wir zusammen vor ihm stehen? Das ist schon, man kann sich auch die andere Seite mal betonen, ne? Können wir auch mal eine Predigt machen über persönliches Gebet, sehr gern. Heute, ne, ist mir das wichtig geworden. Das schließt sich gar nicht aus. Du kannst zu Hause eine Stunde persönlich beten und sagst, jetzt bin ich richtig drin, jetzt kann ich in die Gemeinde gehen. Jetzt erbaue ich meine Geschwister. Das wäre doch toll, oder? Die Frage ist ja auch, wenn wir nicht in diesem Raum der Barmherzigkeit und Gnade sind, wo sind wir denn dann? Da sind wir in einem Raum der Welt, ja, die uns beeinflussen will, die uns von Gott wegziehen will. Und ab und zu, denke ich, ist es schon gut, wenn wir uns in diesen Raum Gottes auch stellen, den er uns da zur Verfügung stellt. Im persönlichen Gebet zu Hause, das ist wichtig, wie gesagt, das soll nicht so klingen, als ob das nicht wichtig wäre. Aber darüber hinaus schenkt Gott uns da noch ganz viel mehr. Lade euch ein, ja, das mal sacken zu lassen und euch begeistern zu lassen. Wir wollen beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir zu deinem Volk gehören dürfen, dass wir in diesem Bund sind, Herr, den du geschaffen hast, den du neu gemacht hast, dass wir jetzt hinzukommen dürfen noch zu dieser Gnade und Barmherzigkeit, Herr, dass du uns helfen willst, Herr, wo immer wir Not haben, dass du uns deine Gegenwart schenken willst, wo immer wir Sehnsucht danach haben, Herr, und dass du uns den Weg führen willst, der uns zum Ziel führt, nämlich in der Gegenwart bei dir zu sein, wenn im himmlischen Thronsaal wir alle vor dir stehen und dich in Ewigkeit anbeten und fröhlich und sind vor dir und jubeln. Hab Dank, dass du uns diese Perspektive öffnest. Amen.